Radio 1 Medienmagazin.
Herr Klammern, wie fühlen Sie sich?
Keine Antworten, selbst auf die einfachsten Fragen. Noch nicht. Aber einen Tag später gibt es für alle Gierigen ausgesuchte Antworten.
Dieser Albtraum ist für mich noch nicht zu Ende. Und ich wünsche mir, dass er bald zu Ende geht und sich meine Unschuld in sämtlichen Gremien der deutschen Justiz durchsetzt.
Sagte Jörg Kachelmann diese Woche. Die Ermittlungen gegen Wettermoderator Jörg Kachelmann sind auch diese Woche eines der Top-Themen, allerdings weniger, weil es da ganz neue Dinge zu berichten gäbe, sondern weil Kachelmann nach seiner Haftentlassung in ungewöhnlicher Weise in die Offensive ging. Kachelmann gab nämlich dem Spiegel ein Interview und veröffentlichte auch ein Video, in dem er seine Unschuld beteuerte. Er sei der gesetzestreueste Musterbürger, den man sich vorstellen könne. Doch helfen diese Interviews Kachelmann wirklich? Darüber wollen wir gleich reden hier im Medienmagazin am 7. August, heute mit Michael Mayer. Außerdem in der Sendung, warum Leserreporter in der Bild-Zeitung kaum Neues zutage fördern, warum in Dresden zwei Journalisten wegen Rufmord und Verleumdung vor Gericht stehen und wir fragen, wie es um die Pressefreiheit in Osteuropa bestellt ist. All das gleich hier auf Radio 1 bis 19 Uhr. Radio 1 Medienmagazin. Kaum war Wettermoderator Jörg Kachelmann am Donnerstag letzter Woche aus der Untersuchungshaft entlassen, startete er seine mediale Gegenkampagne. Interviews im Spiegel und anderen Medien folgten Schlag auf Schlag. Parallel geht sein Medienanwalt gerichtlich gegen den Axel Springer Konzern vor und fordert für Kachelmann Schadenersatz in Höhe von 2,25 Millionen Euro wegen Persönlichkeitsverletzungen in der Bild-Zeitung. Der Versuch, an sein früheres Saubermann-Image zu erinnern, ist Kachelmann im Spiegel dick aufgetragene Botschaften wert, damit man ja an seine Unschuld glaubt. Über die mediale Strategie von Jörg Kachelmann und seinem Anwalt wollen wir nun sprechen mit Hans Leindecker, der für die Süddeutsche Zeitung die Ermittlungen verfolgt. Herr Leindecker, es war ja offensichtlich so, dass Kachelmann mit den Medien zusammengearbeitet hat. Die Medien hatten ja offenbar alle Einblick in die gleiche Akte. Im Spiegel war ja sogar zu lesen, die Akte Kachelmann. Manche Medien haben ein bisschen freundlicher berichtet als andere Blätter. Wollte Kachelmann und sein Anwalt sich über die Weitergabe von Informationen eine wohlwollende Berichterstattung erkaufen?
Also man muss sagen, der Anwalt bestreitet, Akten herausgegeben zu haben. Wir haben derzeit die Situation, dass einige Medien, da vor allem der Spiegel, für Kachelmanns Verteidigung sehr gut berichtet hat. Andere sehen mehr, sind näher beim Opfer. Ich glaube, es hat unterschiedliche Quellen gegeben. Wir selbst haben so ein neutrales Stück gemacht nach Einsicht in alle Akten. Es gibt eine Verteidigungsstrategie, die völlig in Ordnung ist. Das heißt, die läuft über Medien, das darf man machen, um aus einer Sache rauszukommen. Hier ist halt das Beklemmen in dieser Situation, dass es voll auch gegen das mutmaßliche Opfer geht. Und das Opfer war nach einer der Geschichten, die veröffentlicht wurden, soweit, dass Therapeuten befürchten, sie wollte sich das Leben nehmen.
Ist das ein übliches Verfahren bei solchen Prozessen, dass man sozusagen mit den Medien zusammenarbeitet, schon während der Ermittlungen?
Ja, das ist ein Verfahren, das es schon ganz früher gab bei dem berühmten Anwalt Bossi in München, was perfektioniert wurde in den vergangenen Jahren. Es gibt heute Berater von Anwälten, es gibt Leute in den Kanzleien, die Informationen an Medien weitergehen, um für ihren Mandanten ein gutes Bild in der Öffentlichkeit entstehen zu lassen. Es gibt aber auch Staatsanwaltschaften, die relativ offensiv arbeiten und in Hintergrundgesprächen ihre Darstellung verbreiten.
Ist denn das eigentlich ein geeignetes Mittel, über den Umweg der Öffentlichkeit sozusagen ein gutes Bild entstehen zu lassen? Weil letzten Endes entscheiden ja die Richter über Kachelmanns Schicksal und nicht die Öffentlichkeit.
Ja, das ist ein riskantes Spiel. Also am Ende entscheidet das Mannheimer Landgericht und es wird alle Beteiligten nicht unbeeindruckt lassen, was da war. Und ich glaube nicht, dass es in diesem Falle sehr hilfreich ist, eine so deutliche Pro-Kachelmann-Strategie zu fahren. Ich glaube nicht, dass es die Richter in Mannheim sehr nachdenklich macht, ob der bisherige Weg, den die Mannheimer gegangen sind, sie haben ja auch für die Fortdauer der Untersuchungshaft die Fortdauer der Untersuchungshaft beschlossen, was dann ja in Karlsruhe wieder weggeräumt wurde. Also mit Blick auf Mannheim, glaube ich, ist die Strategie nicht gut, wie sie gerade gehandhabt wird.
Inwieweit kann denn ein Beschuldigter die Berichterstattung steuern, wenn die Informationen erstmal raus sind? Dann hat er ja eigentlich keinerlei Einfluss mehr darauf, wie berichtet wird, oder?
Ja gut, aber wenn Sie jetzt, der Anwalt bestreitet, Akten rausgegeben zu haben, aber theoretisch, nehmen wir einen anderen Fall, ein Anwalt gibt Akten raus und erwartet, glaube ich, dann schon von dem Medium, dass es zumindest nicht gegen seinen Mandanten gibt. Es gibt ganz wenig Anwälte, die die Souveränität hätten, zu sagen, sie können berichten, was immer sie wollen, sondern man verständigt sich unter der Hand, dass es nicht zum Schaden desjenigen sein kann, der die Akten rausgegeben hat.
Lassen Sie uns mal eine Sekunde über die Bild-Zeitung reden. Also nun klagt ja Kachelmann auf, ich habe es ja gesagt, 2,25 Millionen Euro. Wie schätzen Sie das ein? Ist das gerechtfertigt oder ganz banal, braucht Kachelmann jetzt Geld? Also warum macht er das?
Also die Summe wird er niemals bekommen. Er klagt gegen Medien. Es geht da insbesondere um Verletzung der Persönlichkeitsrechte, weil er beim Hofgang fotografiert wurde und das Foto dann auch publiziert worden ist. Da ist es nach der üblichen Rechtsprechung schon möglich, dass er am Ende gewinnt. Nur die Summe ist völlig, völlig maßlos. Also das wird es sicherlich nicht geben. Das sind 20.000, 30.000 Euro drin, aber mehr auch nicht.
Aber trotzdem mal die Frage, wenn Sie mal die Berichterstattung der Kollegen da beobachtet haben, gab es aus Ihrer Sicht da Persönlichkeitsrechtsverletzungen?
Ja, ich glaube, der Hofgang ist eine Persönlichkeitsverletzung. Da hat er ein gutes Recht zu sagen, das darf nicht gebracht werden, ein solches Foto. Ich glaube, damit wird man bei einer Klage, bei den Pressekammern Erfolg haben.
Die Berichterstattung ist ja auch eine der Mutmaßungen, wenn man so will. Sie selber haben ja auch ein langes Stück geschrieben, wo es um die Glaubwürdigkeit der Zeugin geht. Also die Medien haben ja da sehr unterschiedlich berichtet. Wie schätzen Sie das ein? Wie wurde da berichtet, also was die Glaubwürdigkeit der Zeugin angeht?
Wurde sehr unterschiedlich berichtet. Wir haben eigentlich eine gespaltene Öffentlichkeit. Das sind der Spiegel und vor allem die Zeit, die große Zweifel angemeldet haben an der Glaubwürdigkeit der Zeugin. Da sind auf der anderen Seite Fokus und die Bunte, die mehr auf Seiten des Opfers stehen. Und wir waren, unsere Berichterstattung fand ich, so mittel auf so rot. Wir versuchten neutral zu bleiben.
Also wenn man jetzt davon ausgeht, im September beginnt der Prozess und er wird ja unter einem enormen medialen Getöse sicherlich stattfinden. Wie wird das für Kachelmann wirken? Also wird das jetzt eher positiv sein, dass so viel berichtet wird, oder wie würden Sie das einschätzen?
Also gut, keiner kann in die Herzen der Richter sehen, aber aus Erfahrung muss man sagen, wenn man Mannheimer Verhältnisse kennt, kann man davon ausgehen, dass die sehr starke Verteidigungsstrategie nicht unbedingt am Ende sich zugunsten von Kachelmann auszahlen muss.
Jörg Kachelmann und seine Medienstrategie, darüber sprachen wir mit Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung. Der Prozess gegen Kachelmann vor dem Landgericht Mannheim beginnt am 6. September und wird dann auch wieder Thema hier im Medienmagazin sein. Herr Leindecker, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke Ihnen.
Medien. Gesellschaft.
Radio 1 Medienmagazin. Seit rund 4 Jahren kann man der Bild-Zeitung Fotos schicken. Die werden gemacht mit Digitalkameras, mit Handys. Seitdem ist kein Promi mehr vor den Nachstellungen seiner Fans sicher. Die Bild-Zeitungsredaktion erhoffte sich davon einen gewaltigen Mehrwert, denn klar ist, die Reporter können nicht überall sein. Seitdem die Bild-Zeitung damit angefangen hat, sind 13.500 Fotos von Lesern abgedruckt worden. Immerhin wird ein Abdruck mit 500 Euro honoriert. Doch welchen Nachrichtenwert haben diese Fotos eigentlich? Was sieht man wirklich darauf? Diese Frage stellten sich Medienwissenschaftler an der Uni München und an der Uni Zürich, und das wollen wir nun genauer wissen. In Zürich erreichen wir Sven Engesser, er ist einer der Autoren der Studie. Herr Engesser, Sie haben die Ausgaben von 2 Jahren der Bild-Zeitung untersucht. Erstmal die Frage, wie sind Sie dabei eigentlich vorgegangen? Also haben Sie jedes einzelne Leserfoto feinsäuberlich ausgeschnitten und dann archiviert, oder wie hat man sich das vorzustellen?
Also ausgeschnitten haben wir nichts, dann hätten wir unser Archivmaterial kaputt gemacht. Aber wir haben tatsächlich jede Ausgabe durchgesehen. Also wir hatten die Hilfe von Studierenden. Wir haben das innerhalb einer Lehrveranstaltung durchgeführt. Und die haben tatsächlich alle Ausgaben durchgeschaut und geschaut, was es für Fotos gibt, und die dann analysiert.
Welche Motive sind denn auf den Fotos? Also was überwiegt bei den von Lesern eingesandten und dann abgedruckten Fotos?
Naja, also am Anfang war der Wunsch, oder jedenfalls der artikulierte Wunsch der Bild-Zeitung, ja, dass man da wirklich Nachrichten drauf sehen kann. Also man hat es sehr schön gesehen, als 2006 dieses Transrapid-Unglück war. Da war das erste Foto von diesem Unglück war in der Bild-Zeitung von einem Leserreporter. Und und irgendwie haben die Chefredakteure gehofft, dass sich das wiederholt. Aber wenn man diese Bilder anguckt, wenn man die genauer betrachtet, dann sieht man, dass eigentlich vor allem andere Motive dominieren. Also Kuriositäten zum Beispiel, falsche Schriftzüge, seltsame Autounfälle, solche Sachen. Ja, oder zum Beispiel Prominente, aber nicht in irgendwelchen wirklich heiklen Situationen, im Seitensprung oder so, sondern im Urlaub, in der Badehose, am Strand. Und ganz oft sind es auch die Bildleserreporter, die sich gegenseitig fotografieren. Also zum Beispiel die erotischste Ehefrau war zum Beispiel mal eine Rubrik, die gesucht wurde. Oder das skurrilste Haustier oder solche Sachen.
Die eroteste Ehefrau ist ja auch schön. Sie haben jetzt schon gesagt, die Hoffnung der Bild-Zeitung war ja, dass man da auch Bilder bekommt, Fotos bekommt, die auch einen Nachrichtenwert haben. Also ich sag zum Beispiel jetzt mal von Naturkatastrophen und ähnliches. Wie sieht es denn damit aus? Kann man wirklich sagen, dass sowas jetzt gar nicht als Leserfoto erscheint oder wie ist das?
Also wenn, dann kommt es sehr minimal vor. Also wir haben durchaus eine Handvoll gefunden in den 1500 Fotos, die wir analysiert haben. Aber das ist wirklich marginal. Also deswegen merkt man, dass diese Bilder auch eine ganz andere Funktion erfüllen müssen, als jetzt tatsächlich exklusive aktuelle Nachrichtenberichterstattung darzustellen.
Welche Funktion sollen die Fotos denn aus Ihrer Sicht erfüllen?
Naja, wir können nur spekulieren. Wir können der Bild-Zeitung und ihrer Redaktion nicht in den Kopf schauen. Wir haben sie auch nicht interviewt. Wir können das nur anhand des Materials machen. Aber wenn man sich das anschaut, sieht man, dass da eben sehr viele Identifikationsmöglichkeiten für die Leser bestehen. Es werden zum Beispiel viele Fotos angefordert oder eingesandt, die mit dem Fantum zu tun haben, ja, oder mit Oktoberfest oder solchen Sachen. Also man hat das Gefühl, die Bild-Zeitung bietet ihrer Lesergemeinde da Identifikationsmöglichkeiten und möchte da auch irgendwie so das Wir-Gefühl stärken der Leser oder die berühmte Leserblattbindung.
Sind die Fotos denn auch eingebunden in Artikel, also wie das bei einem normalen Foto jetzt der Fall ist, oder stehen die weitgehend für sich allein in der Zeitung?
Also es ist so, dass die Fotos eigentlich von den Lesereportern allein angesandt werden, aber die Bild-Zeitung verlangt dann meistens noch ein paar Hintergrundinformationen und schreibt dann oft einen Beitragstext. Also diese Fotos stehen in Beiträgen, die werden auch gruppiert, manchmal werden dann auch Rubriken gebildet mit Überschriften und so weiter. Und der Text dazu, der stammt also von der Redaktion. Und der beschreibt manchmal einfach, was drauf ist. Und also es ist so eine Art Einordnung der Bild-Zeitung.
Nun ist es ja so, dass für die Fotos, die dann abgedruckt werden in der Bild-Zeitung, 500 Euro pro Foto gezahlt werden. Das ist ja recht viel im Vergleich zu normalen Fotografen-Honoraren. Da wird sich ja ein normaler Fotograf geradezu die Finger lecken, wenn er 500 Euro für jedes Foto bekommen würde. Warum macht die Bild-Zeitung was? Warum lässt die sich das so viel kosten? Ich habe gelesen, dass die über 2 Millionen Euro an die Leser bezahlt haben in den letzten 4 Jahren, seitdem sie diese Aktion gestartet haben.
Ja, also ich glaube, man muss das letztendlich als so eine Art Marketingkampagne betrachten. Also 2 Millionen, ja, wenn man mal guckt, also wir haben analysiert, oft sind so 60 Fotos im Monat, das macht 2 pro Ausgabe, das wäre dann 1000 Euro, aber auch nur, wenn es in der nationalen Ausgabe erscheint, wenn es in der regionalen Ausgabe erscheint, dann sind es meines Wissens nur 300 Euro. Also ich glaube, für eine Werbekampagne dieses Ausmaßes hält sich's in Grenzen. Man muss es sich ungefähr so vorstellen wie ein Preisausschreiben. Da werden ja auch Preise ausgelobt und so ein bisschen ist es da auch. Flächendeckend zahlen die diese Honorare ja nicht aus. Und es ist wirklich auch sehr schwer, tatsächlich in die Zeitung zu kommen. Ich habe mal Studenten drauf angesetzt, das mal auszuprobieren und das ist gar nicht so einfach. Also bis man das Geld wirklich sieht, kann man sehr viele Fotos einsenden.
Das glaube ich. Nun ist es ja so, dass diese Leserfotos kann man ja auch so neudeutsch als User-Generated Content bezeichnen. Und es gibt ja viele Zeitungen, die das auch schon machen. Also gerade auch regionale Zeitungen, lokale Zeitungen, die sich dann auch auf ihre Leser verlassen oder zum Teil verlassen und sie dann dazu auffordern, Fotos einzuschicken. Wenn Sie jetzt mal so ein Fazit ziehen, würden Sie denn sagen, dass das für eine Redaktion wirklich ein legitimes zusätzliches Mittel ist, dass man darüber auch einen nachrichtlichen Mehrwert erreichen kann? Oder würden Sie Redaktionen jetzt nach dieser Studie eher davon abraten?
Naja, also insgesamt kann man sagen, dass die Redaktionen sind ja so ein bisschen hilflos. Also sie merken, dass die Leser irgendwas wollen, was sie nicht liefern und sie versuchen das jetzt mit diesem sogenannten User-Generated Content herzustellen. Also oft sind das ja so Sachen, die wir als die individuelle Relevanz zusammenfassen. Also das sind die Sachen, die die Leser direkt betreffen, ihre Lebenswelt, ihre emotionale Befindlichkeit und solche Dinge. Ich glaube, dass es sich bisher schon lohnen kann, diese Dinge einzusetzen, aber der Königsweg wäre natürlich, wenn sich der Journalismus selbst, also der professionelle Journalismus, mehr darauf besinnen würde, was er da bräuchte und diese Sachen integriert. Ja, also bisher ist es oft so, der User-Generated Content, der steht parallel zu den redaktionellen Inhalten. Die redaktionellen Inhalte haben sich nicht verändert. Und man versucht jetzt sozusagen mit den Nutzern das ja so einzukaufen, dieses Know-how. Ja. Und ich glaube, es wäre letztendlich am lohnenswertesten, wenn das stärker integriert würde. Ja, weil sonst passiert nämlich nur das, dass die Leser, die sich dafür interessieren, die Rubriken lesen, in denen der User-Generated Content vorkommt und den Rest nicht oder andersrum.
Lesereporter der Bild-Zeitung fördern selten wirklich Neues zutage. Das sagt zumindest eine Studie der Uni München und der Uni Zürich. Das war am Telefon einer der Autoren der Studie der Medienwissenschaft, das Sven Engesser. Herr Engesser, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke fürs Gespräch.
Radio 1 Medienmagazin.
Heute mit Michael Mayer nochmal herzlich willkommen und in der nächsten halben Stunde geht es hier zum einen um einen Prozess gegen Journalisten in Dresden und um die Pressefreiheit in Osteuropa. Und das hier sind Rooney, I Can't Get Enough. Radio 1 Medienmagazin. Als im Januar 2008 im Spiegel ein Artikel namens Dreckige Wäsche erschien, da staunten Staatsanwälte und Polizei nicht schlecht, beschrieb der Artikel doch das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei zum Rotlichtmilieu in Sachsen. Zwei Journalisten hatten ein gigantisches Netzwerk aus Juristen, Ganoven, Polizisten und dem Rotlichtmilieu enttarnt, das den Freistaat in eine Art Sizilien verwandelt hatte. Richter, die zu minderjährigen Prostituierten gingen, inklusive. Doch die Frage ist, ob alles in dem Artikel so stimmt. Die beiden Journalisten Thomas Datt und Arndt Ginzel, die den Artikel verfasst hatten, stehen jedenfalls vor Gericht, denn die betroffenen Justizbeamten klagten wegen Verleumdung und übler Nachrede. In der nächsten Woche soll vor dem Amtsgericht Dresden das Urteil ergehen. Die Hintergründe wollen wir uns nun erklären lassen von Henrik Zörner. Er ist Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbands und hat den Prozess beobachtet. Herr Zörner, wenn man den Artikel liest, tun sich ja in der Tat Abgründe auf. Worauf gründet sich die Klage denn genau? Wogegen klagen die Justizbeamten genau?
Ja, das ist ja ein wenig kompliziert, teilweise auch sehr verwirrend. Man weiß noch nicht so ganz genau, worauf die nun eigentlich hinaus wollen. Auch das Zustandekommen dieser Klage ist sehr dubios gewesen. Da scheint es offensichtlich auch von höherer Stelle in Sachsen den Versuch gegeben zu haben, dass doch jetzt mal gegen die Journalisten geklagt wird. Also der Kern der Sache ist offensichtlich, dass es da Verbindungen vor wahrscheinlich über 20 Jahren, Verbindungen gab zwischen politisch verantwortlichen Leuten mit wirtschaftlicher Kompetenz und dem Rotlichtmilieu in Sachsen. Und da fühlen sich jetzt Leute in ihrer Ehre verletzt. Es wird sogar davon gesprochen, dass ganze Lebensläufe ruiniert worden seien. Leute, die teilweise überhaupt noch nicht mal namentlich genannt worden sind in Veröffentlichungen. Also man weiß nicht so ganz genau, wer da jetzt eigentlich sich auf die Füße getreten fühlt und aus welchem Grund genau.
Also was ja schon erstaunlich ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ja doch einige Beamte darunter sind, die sozusagen die Zulassung des Prozesses auch aktiv befördert haben. Ist das nicht auch ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Vorgang und das deutet schon ein wenig darauf hin, dass versucht werden soll, kritischen Journalisten das Leben schwer zu machen und vor allem auch kritische Recherchen, kritische Berichterstattung in Zukunft nach Möglichkeit zu verhindern. Da sind jetzt zwei Kollegen am Pranger, die an ihn überhaupt nicht gehören, die sauber gearbeitet haben, die bekannt sind für penible Recherchen und an ihnen soll scheinbar ein Exempel statuiert werden.
Also wir können jetzt aus Zeitgründen diesen ganzen Artikel nicht nochmal auseinandernehmen, aber nur um es nochmal rauszuarbeiten, also der Kern der Geschichte stimmt, aber was strittig ist, sind offensichtlich ein paar Details, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, so scheint es zu sein und man weiß allerdings auch noch nicht so ganz genau, was denn jetzt nun wirklich so furchtbar gewesen sein soll. Denn die Klage begründet sich zum Beispiel schon auf die Art der Fragestellung eines der beiden Journalisten. Da muss man dann ein wenig mit dem Kopf schütteln. Seit wann ist die Art, wie ein Journalist seine Fragen stellt, bereits ein strafrechtlich relevanter Tatbestand? In Dresden scheint das aber der Fall zu sein.
Es gab ja in Sachsen auch schon einen Untersuchungsausschuss des Landtages. Kam denn daraus, dass bestimmte Dinge in dem Artikel nicht stimmten oder womit haben die sich denn da genau befasst in dem Untersuchungsausschuss?
Also der Untersuchungsausschuss, den es zum Glück gibt, befasst sich mit den Verstrickungen, die im Hintergrund laufen oder gelaufen sind. Da hat der Untersuchungsausschuss wahrscheinlich auch noch eine Menge zu tun. Da wird er noch viele Sitzungen darauf verwenden müssen, wenn er überhaupt in der Lage ist, den sogenannten Sachsensumpf endgültig auszutrocknen. Es geht allerdings in dem Untersuchungsausschuss in der Tat nicht und kann es auch nicht gehen um den Wahrheitsgehalt von Artikeln. Das ist die Aufgabe der Presse, das zu kontrollieren. Das tut sie auch.
Jetzt nehmen wir mal den Worst Case an, also dass die beiden verurteilt werden. Man geht ja von einer Geldstrafe aus, aber es war ja sogar zu lesen, dass ein Kläger sogar eine Haftstrafe fordert. Nehmen wir mal an, es würde zu einer Verurteilung kommen. Was sind aus Ihrer Sicht dann die Gefahren für die Pressefreiheit in Deutschland?
Also von diesem Prozess würde da sicherlich schon eine sehr, sehr negative Signalwirkung ausgehen. Das ist ja auch der Grund, warum wir als Deutscher Journalistenverband uns so intensiv damit beschäftigen und weshalb auch manche Medien, die fernab von Dresden sind, zum Glück darüber berichten, auch einigermaßen ausführlich darüber berichten. Die Gefahr besteht einfach darin, dass wenn die beiden Kollegen verurteilt werden, andere Journalisten vielleicht ein bisschen der Mut verlässt, dass sie Sorge bekommen, dass sie bei kritischen Recherchen Probleme kriegen und dass sie in ihrer kritischen Berichterstattung vielleicht nachlassen. Das wäre eine Wirkung, die für die Qualität des Journalismus, aber letztlich auch für die Pressefreiheit in Deutschland verheerend wäre.
Es gab ja in dieser Woche auch schon mehrere Berichte im Fernsehen dazu. Dort habe ich gesehen, dass man wohl davon ausgeht, dass der Vorsitzende Richter sehr streng auf diesen Fall blickt. Da muss man ja wohl vermuten, dass es in der Tat zu einer Verurteilung kommt. Wie ist da Ihre Prognose für den Ausgang des Prozesses?
Also da bin ich zurückhaltend. Es gibt in der Tat einige Stimmen, die vermuten, dass der Vorsitzende Richter den ganzen Argumenten der Verteidigung und auch den Argumenten, die in den Berichten, in den Medien seitdem gekommen sind, nicht unbedingt Folge leisten wird. Aber da kann man vielleicht immer noch auf eine Überraschung hoffen. Wir sind am kommenden Freitag sicherlich um einiges schlauer.
Und wir werden das hier auch im Medienmagazin weiter verfolgen. Zwei Journalisten stehen in Dresden vor Gericht, weil sie die Verbindung von Justiz und Polizei zum Rotlichtmilieu aufgedeckt hatten. Das war dazu Henrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband. Herr Zörner, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Die Situation ist nicht rosig. Der Report zeigt, dass es große Unterschiede gibt zwischen den OSZE-Mitgliedstaaten in der Art und Weise, wie Presse und Meinungsfreiheit bedroht sind und wie Regierungen den freien Fluss von Informationen behindern und unterdrücken.
Sagt die neue Beauftragte für Pressefreiheit in den OSZE-Staaten, Dunja Mijatovic. Sie stellte kürzlich eine neue Studie vor, die Pressefreiheit in den Ländern Europas und den USA untersucht. Eine der Schlussfolgerungen ist, dass es noch immer große Defizite in den Ländern Osteuropas gibt. Korruption und Unterdrückung der Meinungsfreiheit sind noch immer viel zu häufig an der Tagesordnung. Wir wollen uns nun etwas ausführlicher über die Studie unterhalten, und zwar mit Christoph Perenboom. Er ist ARD-Korrespondent in Wien. Herr Perenboom, erstmal allgemein gefragt, welche Länder können denn als besonders schwierig in Bezug auf die Pressefreiheit gelten?
Ja, da muss man vielleicht unterscheiden. Zum einen gibt es natürlich die Länder, in denen die Pressefreiheit immer schon einen schweren Stand hatte. Dazu zählen sicher die vielen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, wo sich immer noch kein wirklich unabhängiges, freies Mediensystem entwickelt hat. Auch Russland wird erwähnt, weil es dort immer wieder Übergriffe gibt auf kritische Journalisten, auch Inhaftierungen. Und zum anderen gibt es beispielsweise die EU-Länder, wo es, anders als man vielleicht erwarten sollte, auch immer wieder problematische Fälle gibt. Ganz aktuelles Beispiel für Probleme in einem EU-Land ist etwa Ungarn. Da gibt es ja seit einigen Wochen eine neue Regierung unter dem rechtsnationalen Ministerpräsidenten Orbán. Die hat quasi als eine ihrer ersten Maßnahmen überhaupt die Mediengesetze verschärft. Zunächst war da der öffentlich-rechtliche Rundfunk dran. Der wird künftig von einer neuen Kontrollbehörde überwacht. Deren Chef, den ernennt der Ministerpräsident persönlich. Das heißt, die Regierung kann ziemlich direkt hineinregieren in die Budgetpolitik, in die Personalpolitik der Sender. Und das ist durchaus ein bedenklicher Vorgang, den Dunja Mijatovic auch als sehr besorgniserregend eingestuft hat in ihrem Bericht.
Nun ist ja so, dass in Osteuropa auch viele westliche Verlage engagiert sind, also auch deutsche Verlage, der Axel Springer Verlag oder Ringier aus der Schweiz oder die WAZ. Nun war zu lesen, dass die WAZ sich aus Rumänien zurückziehen will. Ich kann mich erinnern, der WAZ-Geschäftsführer Bodo Hombach hat ja immer wieder die Zustände in den osteuropäischen Ländern kritisiert. Er meinte einmal, dass man oft sogar Journalisten kaufen könne. Meinen Sie, der Rückzug der WAZ hat auch mit dem Zustand der Pressefreiheit in Rumänien und anderen Ländern zu tun?
Zum Teil möglicherweise, ja. Der Rückzug der WAZ-Gruppe aus Südosteuropa ist ja durchaus interessant. Der Konzern hat da ja massiv investiert, schon seit ungefähr 15 Jahren, Anteilen an vielen Zeitungen gekauft. Jetzt hat er verkündet, dass man das Serbien-Geschäft komplett aufgibt. Aus Rumänien möchte man auch raus. Da gibt es ein Bündel von Ursachen dafür. Zum einen verdient die WAZ mit diesem Auslandsgeschäft kaum noch Geld. Auch dort ist der Anzeigenmarkt für die Zeitungen sehr, sehr schwierig geworden. Dann wird beklagt vom Konzern, dass es zu viel politischen Einfluss gibt auf die Wirtschaft, zu viele Seilschaften. Das macht es ausländischen Investoren natürlich generell schwierig, dort zu agieren. Und dann gibt es sicher auch journalistische Gründe, die der WAZ-Chef Bodo Hombacher angeführt hat, dass sich nämlich Oligarchen, also obskure Geschäftsleute auf dem Balkan Zeitungen kaufen, nicht um die freie Berichterstattung dort zu stärken, sondern um letztlich die Politik zu beeinflussen in ihrem Sinn. Und insofern gibt es natürlich mit der Unabhängigkeit der Presse in diesen Ländern sicher noch deutliche Probleme.
Nun spielen ja auch Blogger im Internet eine immer wichtigere Rolle. Wird das im OSZE-Bericht eigentlich auch erwähnt, wie es da um die Pressefreiheit bestellt ist oder ob die Blogger die Pressefreiheit stärken?
Das spielt eine wichtige Rolle in diesem Bericht, weil natürlich Online-Medien immer wichtiger werden, Online-Journalismus, auch eben Blogger. Und je wichtiger und einflussreicher das wird, desto größer ist natürlich die Versuchung für bestimmte Regierungen auch gegen die freie Meinungsäußerung im Internet vorzugehen. Dunja Mijatovic hat das am Beispiel Aserbaidschan illustriert. Dort droht wirklich eine massive Gefahr all denen, die sich im Internet betätigen, journalistisch oder auch kritisch-satirisch. Sie verweist auf den Fall zweier junger Blogger, die sitzen da schon seit Monaten im Gefängnis und das nur, weil sie ein satirisches Video ins Netz gestellt haben, in dem sie die Regierung kritisieren. Und das ist natürlich absolut inakzeptabel, hat Dunja Mijatovic gesagt. Und für sie ist dieser Fall in Aserbaidschan nach ihren eigenen Worten sogar einer der traurigsten und frustrierendsten in ihrem ganzen Bericht.
Hat die neue OSZE-Beauftragte Mijatovic denn auch Pläne erläutert, wie man die Pressefreiheit in den Ländern stärken will? Also hat sie überhaupt Befugnisse, Macht? Hat sie einen eigenen Etat? Wie sieht das aus?
Sie hat einen eigenen Etat, wenn auch einen kleinen, und sie mahnt natürlich immer wieder, sie schreibt Briefe, sie reist in die betroffenen Länder, spricht mit den verantwortlichen Politikern. Prinzipiell ist sie natürlich in einer etwas schwierigen Situation. Wirkliche Macht hat sie nicht. Die OSZE ist ein Zusammenschluss von 56 Staaten. Entschieden wird dort allein von den Regierungen dieser Staaten, auch nur im Konsens. Und diese Beschlüsse sind zudem auch nicht mal bindend. Das heißt, schlussendlich liegt es an jeder einzelnen Regierung selbst, ob sie sich an Vereinbarungen hält oder nicht. Von Seiten der OSZE, auch von Seiten der Medienbeauftragten, gibt es keinerlei wirkliche Sanktions- oder Druckmöglichkeiten. Man kann eben nur mahnen und appellieren. Das tut Dunja Mijatovic. Zu harsch wird sie das wahrscheinlich nicht machen. Das könnte sogar kontraproduktiv sein, denn sie hat auch betont, sie braucht letztlich die Zusammenarbeit mit den Regierungen, wenn sie Fortschritte erzielen will. Also sie muss Überzeugungsarbeit leisten, die Regierungen zugehen, auch wenn die vielleicht durchaus die Pressefreiheit missachten. Das ist vielleicht wirkungsvoller, als einzelne Staaten zu sehr anzuprangern und dann vielleicht weiteren Dialog ganz unmöglich zu machen.
Herr Pianbaum, Schlussfrage. Frau Mijatovic stammt ja aus Bosnien. Hat sie auch etwas über die Zustände in Sachen Pressefreiheit in ihrem Heimatland gesagt?
Das ist richtig. Dunja Mijatovic stammt aus Bosnien. Dort hat sie sich im Übrigen schon sehr früh auch persönlich für die Pressefreiheit engagiert. Sie sagt, sie hat im Bosnienkrieg selbst erlebt, wie Medien missbraucht wurden für Hetze, für Aufrufe zur Gewalt. Und das war für sie persönlich der Antrieb, nach dem Krieg dann in diesem Bereich aktiv zu werden. Aktuell spricht sie in ihrem Bericht Bosnien-Herzegowina an, weil dort immer wieder versucht wird, von Seiten der Politik Druck auszuüben auf Medien, vor allem auf den öffentlichen Rundfunk. Zum Beispiel hat der Ministerpräsident des serbischen Landesteils in Bosnien-Herzegowina, der hat alle Institutionen des Landes aufgerufen, nicht mehr mit einem bestimmten Sender zusammenzuarbeiten, keine Interviews mehr zu geben, auch die Werbeaufträge zu stornieren. Und das alles nur, weil angeblich falsch in diesem Sender über die Arbeit der Regierung berichtet worden sei. Also da wird doch massiver Druck ausgeübt. Das ist einer der Kritikpunkte an Bosnien-Herzegowina im aktuellen OSZE-Bericht.
Eine neue Studie der OSZE-Beauftragten Dunja Mijatovic stellt erhebliche Defizite in Sachen Pressefreiheit in Osteuropa fest. Das war dazu der ARD-Korrespondent Christoph Pirenbohm in Wien. Herr Pirenbohm, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und da wir schon beim Thema WAZ waren, hier am Schluss noch folgende Meldung. Christian Nienhaus, der Geschäftsführer der Essener WAZ-Gruppe, fordert Gleichberechtigung für die Internetauftritte von Verlagen und öffentlich-rechtlichen Sendern. Seiner Meinung nach sollten Zeitungshäuser einen Anteil aus der zukünftigen Rundfunkabgabe für ihre Online-Angebote erhalten. Wenn das Internet die dritte Säule der zukünftigen Rundfunkgebühr sein soll, muss man den privatwirtschaftlichen Verlagen für ihre Leistungen etwas davon abgeben, sagte Nienhaus. Er fürchte eine völlige Verzerrung des Wettbewerbs, wenn allein die öffentlich-rechtlichen Online-Angebote Geld aus der Abgabe erhielten, die Verlage aber nicht. Ob das so kommt, darüber wird hier im Medienmagazin sicher noch berichtet werden. Das war's jedenfalls für heute. Tschüss, sagt Michael Mayer. Nicht ohne Sie hinzuweisen auf die nachfolgende Sendung, die Dance Hall mit Admiral Tuff, der sich heute für Sie freigenommen hat. Und das hier sind MGMT Kids. Schönen Abend. Tschüss.